Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Italien, das ist nicht nur eines der beliebtesten Reiseziele für Motorradfahrer, sondern auch ein Land mit großer Motorradtradition. Italien ist Heimat von zig Motorradfirmen, von vielen Bekleidungsherstellern und Zubehöranbietern, bekannten und weniger bekannten Zulieferbetrieben und nicht zu vergessen der größten Zweiradmesse der Welt. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und all das, was ich gerade aufgezählt habe, sind nur ein paar Gründe, warum sich Motorrad seit vielen Jahren eine Italien-Korrespondentin leistet. Nämlich Eva Breutel. Hallo Eva.
Hallo Ferdi.
Ja, Eva, wir haben ja schon vor ein paar Wochen ein Vorgespräch gehabt, um das Thema mal so ein bisschen, so eine thematische Klammer auch zu finden.
Und auch da waren wir schon zu lang.
Ja, könnte passieren. Ich würde gern damit anfangen, wie bist du überhaupt Italien-Korrespondentin geworden? Das ist ja auch schon eine spannende Geschichte. Und wann vor allem?
Ja, ich war, es war ziemlich genau 1993, also nicht ziemlich, das war genau 1993, da habe ich mir ein Haus in Italien gekauft, weil die waren damals so billig, da habe ich in München, ich komme aus München, vielleicht gerade ein Zimmer-Apartment dafür gekriegt und ich hatte eine Freundin in Bologna und deswegen habe ich da halt in der Nähe was gesucht, also ich habe jetzt nichts in Bologna gefunden, sondern ein bisschen außerhalb und wollte da dann eigentlich mal, mir Italien ein bisschen näher reinziehen, ein bisschen besser die Sprache lernen. Und dann war ich aber kaum da, da hat mich Motorrad dann schon gefunden. Also ich war davor schon bei Motorrad, ich war Redakteurin bei Motorrad im Unterwegsteil. Das war damals die Zeit, wo man 200.000 Hefte im Monat verkauft hat, also alles ganz toll.
Im Unterwegsteil?
Im Unterwegsteil,
das wusste ich auch noch nicht.
Ja, wir haben damals zu zweit 40 Seiten gemacht, alle 14 Tage. Also die Hefte waren dick und das war witzig. Aber ich war halt immer schon ein bisschen Italien-affin. Was man als Münchner halt gern so ist, kennt man ja Gardasee und fahren ja mal alle hin. Und dann haben wir gedacht, ja, wie gesagt, dann habe ich bei diesem Haus dazugeschlagen. Also das ist in irgendeinem Winzdorf mit 250 Einwohnern im Apennin, also tolle Kurven. Das hat mich natürlich wirklich fasziniert. Und dann war es halt so, das war ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, es gab ja noch keine Handys. Die italienische Telekom hat ungefähr 4 Monate gebraucht, um einen Anschluss zu legen. Also ich war eigentlich überhaupt nicht zu erreichen. Motorrad hat mich, die Kollegen haben mich trotzdem gefunden, eben über die Freundin, da hatten sie die Telefonnummer. Und dann war ich kaum da, dann haben sie gesagt, kannst du da nicht einmal eine Geschichte machen? Damals hat dann gerade Gilera zugemacht. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich völlig ungeplant Italien-Korrespondentin geworden. Aber war einfach damals, hat man das eigentlich erbraucht, weil es gab ja wieder, es ist ein bisschen kurz davor, es würde vom Krieg erzählen, so von irgendwas, was keiner mehr kennt, aber es gab ja kein Internet. Ne? Also in Stuttgart, die saßen da und beim Motorrad und wussten überhaupt nicht, was in Italien läuft. Also man konnte mal anrufen, dann konnte am Telefon von den Italienern wieder keiner Deutsch oder, also Deutsch sowieso nicht, aber auch nicht Englisch. Und insofern war damals ein Italien-Korrespondent echt gefordert und hat uns auch gut getan, weil wir einfach mehr Nachrichten plötzlich aus Italien hatten.
Ja, wir haben ja auch gesagt, dass die Industrie damals, also generell natürlich noch anders war, aber auch in Italien. Kannst du da noch ein bisschen, also
ja,
du hast schon gesagt, die konnten natürlich noch kein Englisch, also da war es halt einfach Notwendigkeit, aber da war ja, keine Ahnung, Ducati auch noch nicht so, die ganzen Firmen gab es vielleicht schon irgendwie, aber das war ja noch eine ganz andere Landschaft.
Also das war, wenn man das jetzt im Rückblick betrachtet, eigentlich eine tolle Zeit in Italien damals, weil das war eben, ja, gerade in den 90er Jahren, es gab jede Menge Motorradfirmen noch. Also in Deutschland gab es ja damals auch schon bloß noch BMW und MZ. Und ich glaube, das war's. Oder war noch irgendwas anderes damals in Deutschland? Ich glaube nicht. Und in Italien gab es halt jede Menge. Ne? Und Ducati war damals noch nicht so stark. Das hat damals den Brüdern Castiglione gehört. War eine ganze Gruppe, die Cagiva-Gruppe. Und Ducati kam damals dann gleich mit 916 und da war natürlich High Life dann in Deutschland. Aber man ist an das Motorrad irgendwie nicht drankommen und da war ich dann natürlich auch wieder gefordert, rauszufinden, an was es hakt. Und aber es gab natürlich auch noch andere. Aprilia war damals gerade im Kommen. Die haben mit den Rollern den ganzen Markt aufgemischt, haben dann große Motorräder gebaut. Dann gab es Benelli wieder. Es gab La Verda noch, es gab, ne, Motomarini gab es da gerade mal nicht. aber die kamen dann auch wieder. Dann die Piaggio-Gruppe, also Vespa. Es gab jede Menge zu tun und heute ist das alles anders. Der große Unterschied war damals auch, dass die meisten Firmen im Besitz von Einzelpersonen waren. Also nicht von irgendeinem Investmentfonds oder wie heute gehört Ducati zu Audi, das ist natürlich auch ganz anders. Damals waren das Einzelpersonen und das war halt Italien, also so wirklich Padre Padrone, die sich dann von den, die alle ihre Angestellten geduzt haben und die sind dann mehr oder weniger, wenn der große Firmenchef kam, im roten Teppich daherkommen und keiner durfte den ansprechen. Und die hatten halt, wie gesagt, diese Eigenart, auch alle Journalisten zu duzen. Und das war jetzt von Deutschland nicht wirklich gewohnt. Ich habe mir das eine Weile angehört und habe mir gedacht, ja, dann duze ich halt zurück. Na? Und so kam das, dass ich mit diesen ganzen Firmenbossen in Italien per Du war. Was natürlich jetzt auch wieder nicht so gut ist, weil das dann irgendwie so eine Nähe kreiert, die man eigentlich gar nicht haben will. Aber andererseits, ich habe das überhaupt nicht eingesehen. Also ich war den deutschen Journalismus gewohnt. Der auch in Italien ist der Journalismus gerade in dieser Branche ganz anders. Also man schreibt da nie irgendwas Kritisches, sondern das ist immer alles toll, was eine Firma aus dem eigenen Land, eben aus Italien, macht. Das ist immer alles klasse und wird nicht kritisiert. Und dann kam ich und habe das halt anders gemacht, weil ich das halt vom Motorrad aus Deutschland also gewohnt war. Und habe mir damit natürlich nicht nur Freunde gemacht, aber immerhin Respekt verschafft. Mhm. Und sie konnten natürlich auch damit überhaupt nicht umgehen, dass ich eine Frau bin. Ne?
Mhm. Ja, wollte ich eh noch fragen, ob die da, ja, wenn das so typische Patriarchen irgendwo sind, ich weiß nicht, wie du da so, ob du da erst so den Zugang dir erarbeiten musstest.
Ja, die haben jetzt am Anfang natürlich überhaupt nicht ernst genommen. Die haben mir gedacht, die ist jetzt einmal irgendwie einen Monat da und dann geht die wieder. Mhm. Aber ich bin jetzt nach 30 Jahren immer noch da. Also ich glaube, inzwischen haben sie es begriffen. Aber es war, ja, natürlich nicht einfach, aber es war lustig. Also ja,
wie lief das denn vorher? Lief das vorher über irgendwelche Importeure dann in Deutschland?
Nein, also
oder
wir
Agenturen
hatten
oder?
Angeblich einen Korrespondenten, der stand im Impressum bei Motorrad, der Bruno Di Prato, der dann in Italien immer auf den Pressekonferenzen aufgetreten ist. Er ist der große Motorradkorrespondent und der hat aber zweimal im Jahr irgendwie so zwei DIN A4 Blätter auf Englisch geliefert und das war's dann. Mhm. Und alle Infos, die wir hatten, kamen tatsächlich über die Importeure, über die Händler, war eher ja zufällig, was man halt gerade rausgefunden hat. Mhm. Und ich habe das dann halt ein bisschen in ein System gebracht. Also ich bin halt zu den ganzen Firmen hingefahren, habe mich vorgestellt. Wie gesagt, dann haben sie mir erst nicht ernst genommen, aber dann im Laufe der Zeit halt doch, weil Motorrad, das war schon erstaunlich, kannten tatsächlich alle. Und wenn ich gesagt habe, ich komme vom Motorrad, dann hieß es La Bibbia, also die Bibel. Ne? Also, und insofern, ja, mussten sie mich dann auf Dauer, oder ja, nach relativ kurzer Zeit doch ernst nehmen, weil in Motorrad dann überhaupt nicht vorzukommen, wollten sie auch nicht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann nehmen wir lieber so eine kritische und auch wenn es eine Frau ist, und dann lassen wir die doch mal ein bisschen was fahren. Und so lief das. Also ich bin jetzt, wie du ja weißt, keine Testerin, aber das ist in Italien dann halt doch öfter mal vorkommen, dass ich halt Motorräder auch exklusiv als Erste fahren durfte.
Ja, genau. So immer die ersten Fahrberichte kommen ja nach wie vor eigentlich von dir meistens, wenn das irgendwelche...
Ja, bei kleineren Firmen heutzutage. Damals waren es auch die größeren, die, wie gesagt, Ducati ist ja heute mit Sicherheit die bekannteste italienische Firma bei uns, die am meisten bewundert wird und auch sehr teuer. Aber das waren sie schon immer, das waren sie auch damals schon. Aber damals waren die halt wirklich, das liegt da daran, wem die gehört haben. Die haben eben, wie gesagt, den Brüdern Castiglione gehört. Wobei Claudio Castiglione eigentlich immer nur Rennsport fahren wollte und die Produktion hat den überhaupt nicht interessiert. Deswegen wurde dann halt der eine oder andere Zulieferer mal nicht bezahlt. Dann konnten die Motorräder wieder nicht gebaut werden. Und dann stockte es wieder. Und in Deutschland wurde für die 916 wurden dann echt Fantasiepreise aufgerufen, weil es einfach keine gab. Mhm. Und dann, ja, ich habe dann halt einfach mal bei Brembo angerufen und gesagt, stimmt es, dass euch Ducati nicht bezahlt hat? Dann war natürlich 5 Minuten später, hat bei mir dann Massimo Bordi, damals Generaldirektor von Ducati, angerufen und gesagt, möchtest du nicht mal vorbeikommen und dir das anschauen? Also wir haben tatsächlich Bremsen und wir bauen die auch ein. Aber man musste die schon ziemlich, ja, ein bisschen ärgern, damit sie einen ernst genommen haben. Aber danach lief es dann. Mhm. Und da kam ich natürlich eigentlich halt gerade recht, weil 1993 wurde eben die 916 vorgestellt und später dann, ja, dann mussten die Castellonis Ducati aber wieder verkaufen. Also es gab da ein Wechselspiel von Marken, wem die gehört haben, auch von Marken, die dann zugemacht hat, glaube ich, kaum eine, doch Laverda hat zugemacht und Gilera eben, als ich kam. Aber die haben dann, es gab dann auch eine ganze Reihe von Marken, die wieder auferstanden sind. Da war in Italien irgendwie so richtig Goldgräberstimmung. Mhm. Das war ja die Zeit, wo eigentlich die Sportler, also Supersportmotorräder, gut verkauft haben. Mhm. Und dann haben, also dann hat zum Beispiel Aprilia, die davor eigentlich nur Roller gemacht haben, die haben dann, die kamen dann mit der RSV Mille Ende der 90er Jahre. Mit dem großen Zweizylinder, da sind sie dann als Superbike-WM gefahren.
Ja, MV Agusta auch wieder, oder?
MV Agusta kam dann 1997 mit der F4. Die wurde da vorgestellt. Das war eine heiße Aktion auf der EICMA, also auf der EICMA, auf der Messe in Mailand. Im Beisein natürlich von Giacomo Agostini. Mhm. Mit dabei war auch Massimo Tamburini, der es ja gezeichnet hatte, also der Designer, der Entwickler. Und mit dabei war auch noch Rocky Agusta, der Firmenerbe des Namens Agusta, der die Marke an eben Castiglioni verkauft hatte. Man munkelt bei einem Pokerspiel, aber das hat man nie so genau herausgefunden. Ich habe Castiglioni mal gefragt, da hat er dann nur gelacht, also, und hat das so als Anekdote stehen lassen. Aber Rocky Agusta war ganz schillernde Figur und die standen da in einem Luxushotel in Mailand und haben da die F4 enthüllt und alle waren hingerissen. Es hat dann allerdings zwei Jahre gedauert, bis das Motorrad wirklich kam, weil die war eigentlich noch gar nicht fertig. Ne? Mhm. Aber damit halt die ganzen Investoren, Sponsoren schon mal was gesehen haben, muss man die halt da vorstellen. Also war eine wilde Zeit.
Ja, das sind, glaube ich, also Sachen, ich meine, dass das eine ganz andere Zeit war, auch wenn es jetzt gefühlt noch gar nicht so lange her ist, ist, glaube ich, klar. Aber ich glaube schon, so diese schillernden Persönlichkeiten irgendwo, das kann man sich halt in Deutschland, da war das, glaube ich, nie so, würde ich jetzt mal fast behaupten, oder?
Also jedenfalls mit den Motorradmarken, die wir hatten, oder auch den Automarken, war das ja nie so.
Ja.
Der Einzige, der noch ein bisschen in diese Richtung ging, ist der Pirch in Deutschland.
Ja, ja.
Audi, VW. Mhm. Aber alle anderen, man kannte ja irgendwie keinen Motorrad, BMW-Motorradchef mit Namen. Also kannte man schon, aber die wechselten dann. Und in Italien waren es halt dann doch immer die gleichen. Mhm. Und eben, wie gesagt, echte Persönlichkeiten, und die sich das selber aufgebaut haben, das sind ja, die meisten kamen ja aus dem Nichts, also gerade Baggio von Aprilia, die haben irgendwie mit einer Fahrradproduktion angefangen und dann hat er halt Roller gebaut und irgendwann hat er dann eine riesen Firma gehabt und nur eine Dependance in San Marino, wo die Motoren gebaut wurden, also jede Menge Angestellte aus dem Nichts, also in gewisser Weise schon bewundernswert. Andererseits haben die natürlich dann einen Fehler gemacht und mussten ihre Marken im Endeffekt wieder abgeben.
Ja, da können wir eh langsam mal zu dem Thema kommen. Das ist halt auch so eine italienische Spezialität, finde ich. Du hast ja schon gesagt, es gibt viele Marken, ja, da gab es gerade mal wieder nicht. Ich meine, das zieht sich ja bis heute durch. Wir haben das letztens in einer anderen Folge auch gehabt mit Moto Morini zum Beispiel, mit MV Agusta. Das ist ja auch ein ewiges. Also das ist ja auch mindestens eine eigene Folge wert, genauso Kajiva und so, also diese ganzen Marken, die irgendwie mal da waren, dann sind sie mal wieder weg, dann hat sie, oder Husqvarna, da war dann auch mal italienisch in Varese und
jetzt
diese ganzen,
österreichisch, ja.
Diese ganzen Eigentümerwechsel und also warum ist das so?
Das
ist das, weil das die an diesen Eigentümerstrukturen liegt, oder?
Das liegt an diesen Eigentümerstrukturen auch. Also ich denke zum Beispiel bei Ducati wird es, die gehören jetzt seit wann? Ich glaube seit 2012, glaube ich sogar.
Ja, so um den Dreh.
Gehören die Audi und da wird sie jetzt erstmal also nichts groß ändern, außer Audi macht pleite, aber das glaube ich jetzt kaum. Ja. Aber das waren natürlich diese Strukturen und dann waren das halt auch gelegentlich beratungsresistente Leute, diese Eigentümer, die, wie gesagt, Castiglioni von Ducati oder MV Agusta, der hat jetzt sein ganzes Geld in Rennsport gesteckt und dann ist halt nichts übrig geblieben für die Produktion. Schwierig. Und der hat es dann wirklich geschafft, seine Firma mehrmals zu verkaufen, einmal am Proton, aus Malaysia, die es dann wieder zurückgegeben haben für 1 Euro. Dann an Harley Davidson, die haben es dann für 3 Euro an ihn zurückgegeben. Und dann ist AMG als stiller Teilhaber eingestiegen, aber gleich wieder ausgestiegen. Also das liegt an diesen Strukturen. Und es liegt natürlich auch an der Struktur von Italien selber. Weil wenn dir dann mal die Kohle ausgeht, bevor die Italiener so einen Laden zumachen, da muss wirklich viel passieren. Da gibt es dann Staatshilfen und dann wirst du unter staatliche Kontrolle gestellt. Und das ist MV ziemlich häufig passiert, Ducati auch. Aber es löst sich dann wieder. Und wie genau, ist wirklich schwierig zu durchschauen, weil du solchen Sachen auch nicht so richtig auf die Spur kommst. Da gibt es dann keine Unterlagen drüber. Aber bei Ducati war es auch genauso. Die wurden, ich glaube, 1985 oder 86 eben an diese Brüder Castiglione verkauft. Die haben da, hätten da beinahe zugemacht. Die haben bloß nur Dieselmotoren produziert und haben irgendeiner staatlichen Holding gehört. Der Staat steigt dann auch ein. Mhm. Also bei Ducati im Aufsichtsrat war damals auch der Vatikan. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Da kamen dann irgendwelche Kardinäle zur Sitzung. Also das sind einfach Sachen, die sind in Deutschland unvorstellbar. Ja. Aber es läuft natürlich deutlich chaotischer als in Deutschland. Andererseits auch kreativer. Also das gilt sowohl für die Firmenstrukturen als auch für die Motorräder, die dabei rauskommen. Mhm. Also oft. Also wissen wir selber alle, das Design der italienischen Motorräder ist nicht immer, aber oft wirklich begnadet, was man in Deutschland jetzt nicht ganz so hinkriegt, weil man halt strukturierter arbeitet. Mhm, es ist in Italien schon echt chaotisch. Und wir reden hier über Norditalien, weil in Süditalien gibt es ja eigentlich praktisch nichts.
Ja, das ist genau, das ist auch so ein Punkt, der da mit reinspielt. Den hatte ich hier noch auf dem Notizzettel auch, weil das ist vielleicht nicht jedem bewusst, dass ja Italien halt ja eigentlich schon seit über 100 Jahren, glaube ich, dieses krasse Nord-Süd-Gefälle hat, das auch nicht wirklich löst.
Nein, also, es wird sich, also sehr wahrscheinlich, ich warte ja immer drauf, aber irgendwie löst es nicht. Ja. Und wie sie da jemals rauskommen wollen, ist eine gute Frage. Aber die ganze Motorradindustrie ist wirklich in Norditalien angesiedelt von MV Agusta, die eben in Varese, in Skirana sitzen, also fast in der Schweiz. Aprilia sitzt im Veneto, Moto Guzzi am Como See. Mhm. Dann haben wir als ziemlich südlichstes die Piaggio-Gruppe, die in Pontedera in der Toskana sitzt. Und das Einzige, was wirklich richtig südlich ist, in den Abruzzen, ist Honda. Honda hat ein Werk in Italien, in Atessa. Die sind da aber auch vor allem deswegen hin, weil die dafür, weil der italienische Staat ja immer den Süden fördern will, deswegen gab es da immer so was Nettes wie Alfa Sud, da kann sich vielleicht noch jemand dran erinnern, wurden die Alphas dann irgendwo in der Nähe von Neapel gebaut, war aber kein großer Erfolg. Und Atessa ist eben in den Abruzzen und da gab es Förderungen vom italienischen Staat, aber Honda hat das natürlich auf sehr japanische Art gelöst, also wirklich toll. Die haben da eine richtige Zuliefererindustrie rundherum aufgebaut. Das hat der Region sehr gut getan. Und ich war relativ früh, kam, dass ich da war, also irgendwie Mitte der 90er mal bei Honda im Werk. Das war ganz anders als in den italienischen Werken damals, die mir alle angeschaut haben damals. Und da war das halt so, da bist du als deutsche Journalistin rein und irgendwie haben alles Arbeiten aufgehört und kamen und haben Fragen gestellt. Mhm. Ja. Also die Bandarbeiter und das war halt einfach so. Und bei Honda war das alle schon im Honda-T-Shirt und mit dem Honda-Logo und da wurde dann stringent weitergearbeitet. Also war ganz anders.
Sehr corporate-mäßig.
Also, ja, sehr, sehr unitalienisch, aber sie hatten Erfolg damit.
Werbung.
Entdecke jetzt die faszinierende Welt von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto deine erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure, bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf fc-moto.de.
Ich habe das auch schon so bei der einen oder anderen Gelegenheit rausgelesen, dass das auch nicht nur die Fertigung, meine ich, war, sondern dass viele Hondas doch auch in Italien quasi entwickelt, designt wurden.
Die haben nur ein, also, haben sie auch bis heute, ein Entwicklungs- und Designzentrum in Rom. Also es gibt ja auch eins in Frankfurt. Für Europa Nord und Europa Süd ist eben in Rom. Und da kommen sehr viele Motorräder her, von der Africa Twin bis jetzt die Transalp, die Hanette. Da wurde überall in Rom eben dran gearbeitet, mit italienischen Designern hauptsächlich. Und das macht Honda richtig gut. Also die haben da immer Leute, die so die Brücke schlagen zwischen der italienischen und der japanischen Mentalität, was nicht ganz einfach ist. Es ist schon die zwischen der italienischen und der deutschen nicht so richtig einfach. Ja. Also ich kann da ein Lied davon singen. Auch die Kollegen beim Motorrad, die können mich noch an einen erinnern, der mal auf der EICMA gesagt hat, also jetzt bist du schon so lange hier und hier auf dieser Messe, das läuft immer noch chaotisch. Und ich sage, ich bin jetzt nicht für die Messe verantwortlich, aber es ist auch für uns Deutsche nicht immer ganz einfach mit den Italienern, weil die halt schon... Ja, also es hat sich durch die EU, finde ich, schon angenähert. Aber es ist aus unserer deutschen Warte immer noch etwas chaotisch.
Ja, also das merkt man ja auch immer, reist und sowas. Also diese Klischees, natürlich stimmen die nicht so, aber irgendwo kommen sie auch her und irgendwo ist es halt schon immer ein Mentalitätsunterschied. Genau. Also das, ja.
Und die Italiener behaupten halt selber, sie wären halt die Kreativen, aber die Deutschen könnten ordentlich arbeiten. Ganz so stimmt das schon lange nicht mehr, aber...
Ja. Ja, aber das finde ich spannend eben, auch diese Verbindung und eben jetzt auch im Hinblick mit, dass jetzt viel, viel mehr in den letzten 10, 20 Jahren auch nach China und Thailand und so teilweise gefertigt wird, ja, dass man in den 90ern halt so irgendwie diese beiden Welten verknüpft hat, dass dann so Italien vielleicht so das... Ja, auch so, dass die Brücke eben, wie du gesagt hast, nach Europa war für Honda ist schon auch
Für Honda war es auf jeden Fall spannend. Die Brücke. Also Honda sitzt ja ansonsten in Europa in England, aber eben das Werk in Italien, also da haben sie auch, inzwischen bauen sie da bloß noch Roller, soweit ich weiß, aber die haben da eine lange Zeit die erste Transalp gebaut, die Vierzylinder Hornet damals, die ja in Italien ein großer Erfolg war und das hat ihnen sehr gut getan, also da auch die europäische Mentalität kennenzulernen. Wenn du erstmal die Italiener kennst, sind die anderen alle einfach, sehr wahrscheinlich. Ne? Also, aber ist für die eine gute Geschichte. Und Italien hat ansonsten, also wir reden jetzt hier halt nur über die Marken, aber es gibt ja über die Motorradmarken, aber es gibt natürlich jede Menge spezialisierte Zulieferbetriebe, also Brembo ist jetzt eine nicht ganz kleine Firma, ne?
Ja, also da wäre ich eh noch drauf gekommen. So Acerbis, gut, kennt man jetzt vielleicht vor allem eher noch so im Offroad-Bereich, aber eben Brembo, Marzocchi, Pirelli und so, also es gibt sehr, sehr viel, Magneti Marelli und sowas. Ja. Ist das ja so der Bosch von Italien, so quasi ähnlich, kann man sagen, oder? Also da ist unheimlich viel, was das noch an...
Ja, um gar nicht mal zu reden von den Bekleidungsherstellern. Ja, ne? Also genau. Da haben wir Alpine Stars und Dainese und wie sie nicht alle heißen.
Ja, Speedy. Sitzen aber auch alle im Norden.
Die sitzen alle im Veneto.
Oder auch die ganzen, das hat mir auch mal der Peter von Speedy gesagt, dass die auch alle im Norden sitzen, weil die da alle so eine lange Lederverarbeitungstradition haben. Also dass da auch die ganzen... Gerne zum Beispiel, also die ganzen Stiefelhersteller ja auch teilweise sitzen.
Deswegen. Ja, da gab es eine große Tradition, eben gerade im Veneto, das ja mal abgesehen vom Süden das Armenhaus Italiens war, wo halt diese ganze Verarbeitung auch stattgefunden hat. Das war nicht lustig, diese Verarbeitung. Ich war mal nur, das war irgendwann in den 90ern, in so einer Dainese Firma, wo also genäht wurde und da saßen also tatsächlich, wie man sich so vorstellt, wirklich eher so wie aus Anfang des 19. Jahrhunderts die Frauen in so langen Reihen. Und
an so Nähmaschinen.
Ja, genau, und haben da so eifrig vor sich hingenäht und war nicht wirklich lustig. Andererseits ist es halt auch nicht lustig, wenn man das jetzt nach Asien in noch ärmere Länder verlagert, wo die Arbeitsbedingungen dann noch schlechter sind. Aber das hat sich geändert. Also die meisten produzieren inzwischen auch nicht mehr in Italien.
Ich glaube gerne, wenn ich mich richtig erinnere, die produzieren immer noch dort. Ja. Genau, das ist auch, ja.
Aber die meisten haben halt viel ins günstigere Ausland verlagert. Ja. Was die Motorradfirmen nur zum Teil tun, also die produzieren natürlich auch in China, außer Ducati. Ducati baut meines Wissens nach wirklich fast alles in Bologna. Also die haben ein Montagewerk in Thailand. Aber die Komponenten kommen natürlich von überall her, aber gebaut wird in Bologna. Bei MV Agusta genauso. Piaggio kriegen natürlich, die haben ja Werke in Indien und China. Die kriegen da ihre Motoren her, aber Die meisten, also Motoren von Ducati und MV Agusta kommen tatsächlich nach wie vor aus Italien.
Also was ich da, das fällt mir gerade noch ein, weil ich das auch sehr spannend fand. Ich meine, Brembo, das weiß man vielleicht noch, das steht ja auch auf dem Bremssattel meistens drauf oder auf der Scheibe, wie auch immer. Mazzocchi, Fahrwerk kennt man ja auch. Aber dass zum Beispiel jetzt bei BMW, gerade bei der GS, der Telelever oder sowas, dass solche Komponenten teilweise ja auch dann, ich glaube Mazzocchi war es,
ja,
dass da sehr, sehr viel dann doch auch an der BMW zum Beispiel.
Ja, ja, nach wie vor aus Italien kommt, das ist auf
also
jeden
das,
Fall.
Dass das eben nicht immer nur so die ihr Gabel und Federbein, also dass da auch sehr viel, was man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Oder ich glaube, Acerbis fertigt ja auch viel, viel Windschilder und so Kram.
Ja,
also,
ja, wie gesagt, das steht dann halt nicht so explizit drauf und dann weiß man es nicht. Aber da ist Italien stark, weil gerade diese mittelständischen oder kleinen Firmen, die hochspezialisiert sind, die gibt's nach wie vor und die sind auch nach wie vor sehr rührig. Also das funktioniert wunderbar. Also sie haben natürlich auch in Italien inzwischen einiges nach China verloren, auch Motorradmarken, also zwei große, Motomarine und Benelli, gehören ja inzwischen chinesischen.
Da wollte ich gerade sagen.
Chinesischen Eigentümern.
Genau, ich würd gern noch mal. Jetzt haben wir eh schon viel über Motorradmarken geredet, aber ich würde echt drei würde ich gerne rausnehmen, weil die durchaus sehr unterschiedlich sind, weil man dann ja immer viel liest mit chinesischen Eigentümern und sowas. Da würde ich jetzt gerne, genau, Benelli, Motomorini und Fantic.
Fantic ist ja überhaupt nicht chinesisch.
Ja, eben. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen,
ja, auch.
Dass wir diese ganzen, wo man ja am Stammtisch vielleicht schnell sagt, ah, das gehört ja jetzt alles, ist ja alles in chinesischer Hand oder sowas. Die drei Marken würde ich halt ganz gerne rausgreifen, um die nochmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
Also Benelli gehört schon ziemlich lang der chinesischen Kujie-Gruppe. Die haben das aber, also Benelli ist ja, die waren ja lange weg, wurden dann, die Marke gab es
nicht mehr. Es wiederholt sich irgendwie
Die wurden dann irgendwie, ich glaube 1999, dann von der Familie Merloni wieder belebt. Merloni war ein sogenannter Weißwarenhersteller, also die haben Kühlschränke und so Zeug gemacht, ziemlich bekannt in Italien, Ariston, zu denen gehört. Egal, jedenfalls hat der Sohn, der Andrea, Motorradfahrer und halt Rennsportfan, und so geht es in Italien da immer. Ich bin Rennsportfan, dann kaufe ich mir eine eigene Marke. Und der hatte dann mit den Dreizylindern von Benelli wiederbelebt. Also die erste war die Tornado 3, 1130 Kubik. Also tolles Teil, fürchterlich laut. Und Benelli hat in Deutschland dann gut funktioniert. Aber dann ging irgendwann ihm die Kohle aus. Und die Firma Merloni, trotz ihren Kühlschränken und Badezimmern, wollte nicht mehr bezahlen. Und dann wusste man nicht so genau, was daraus wird. Und dann hat es einen russischen Bieter gab es damals, glaube ich, und eben die Kujie-Gruppe aus China. Und die haben dann erstmal wieder mit kleinen Motorrädern angefangen. Aber was der Unterschied ist, die haben das jetzt nicht alles aus China gesteuert, sondern die haben in Pesaro an der Adria, wo Benelli schon immer saß, nach wie vor ihr Entwicklungs- und Designzentrum und bauen die Motorräder, also die Entwicklung nach europäischen, nicht nur, aber für Europa nach europäischen Maßstäben. Die Motorräder werden dann alle in China gefertigt und kommen dann wieder nach Europa, aber die haben dann teilweise auch andere Komponenten, also dann eher mal nicht bei allen Motorrädern, aber das gibt es dann durchaus eben bei Mazzocchi und Brembo und nicht chinesischen Eigenbau.
Ja, ne? da werben die auch ganz stark damit, weil ich glaube, gerade auch der deutsche Motorradfahrer ist wahrscheinlich auch dann sehr eher konservativ und sagt halt, wenn da Mazzocchi draufsteht, dann bewerte ich das ja gleich ganz anders, als wenn da irgendwas.
Ja, wobei das natürlich so ist, dass Brembo oder auch Pirelli, die haben natürlich alle inzwischen ihre Werke in China. Und dann kommen die Teile halt trotzdem aus China, aber es steht halt Brembo oder Pirelli oder Mazzocchi drauf. Und das ist natürlich dann auch nochmal was anderes, als wenn du da irgendein chinesisches No-Name-Produkt drauf hast, wo du denkst, bremst es jetzt auch? Natürlich bremst es auch, aber man traut dem halt nicht so ganz. Der andere Punkt ist Motomorini, die ja auch, wie Benelli irgendwann in den 2000er Jahren oder Ende der 2000er war das, bei denen schon wiederbelebt wurden. Und damals mit dem tollen 1200er Motor, also ein Ultra-Kurzhuber, Zweizylinder, 1200er, wie gesagt, von Franco Lambertini, der auch schon die 3,5 für Motomarine gebaut hat. Also unglaublich, wie das dann wieder alles zusammenspielt. Und denen ging dann eben aber irgendwann wieder das Geld aus, wobei man der Familie Morini da wirklich das Kompliment machen muss. Die haben gesehen, es läuft nicht mehr. Das war nach der Finanzkrise 2008 und haben das dann wirklich in geregelten Bahnen aufgelöst. Also ohne das irgendwie groß pleite zu machen, sondern die haben einfach ihre Schulden bezahlt. Die Angestellten auch natürlich in gewisser Weise entlassen, aber halt mit nicht einfach auf die Straße geschickt, sondern denen noch Geld mitgegeben. Und das finde ich eigentlich wirklich sehr okay. Aber die sind natürlich auch aus Bologna und Bologna habe ich Heimrecht und finde ich toll.
Ich wollte gerade sagen, weil wir haben letztens in unserer Wundertüten-Folge Nummer 2, glaube ich, genau drüber gesprochen. Und da war das nämlich auch wieder so ein Motiv, dass eben diese Corsaro war das, glaube ich, dass die eben 2005, meine ich, war es, kam die. Und wenn du halt in der Recherche dann, natürlich so im Rückblick ist das immer alles ganz witzig, aber oder irgendwie auch so ein Treppenwitz fast schon, weil du halt sagst, 2005, Motomarine ist wieder da. Und dann eben 2017, Motomarine ist wieder da.
Ja, ja. So, halt immer so geht es in Italien öfter.
Ja, und da genau, da habe ich nämlich auch gelesen, dass die nämlich auch aus Borgo Panigale.
Nee, Borgo Panigale ist Ducati. Das ist Casalecchio, aber auch
ein aber in der Nähe jedenfalls.
Vor Ort, ja, das ist Luftlinie, irgendwie 5 Kilometer, wenn überhaupt. Und die waren da, wurden aber eben dann zwischendurch, ja, es gibt immer ganz schreckliche Sachen in Italien, von irgendwelchen 2 Mailänder, für meine Begriffe etwas undurchsichtigen Bankern gekauft. Und die haben das Ganze dann in die Nähe von Mailand verlagert, wo Motomarine auch heute noch sitzt, eben auch mit einer kleinen, aber feinen Entwicklungsabteilung für Europa. Und die haben ja jetzt auf der EICMA auch, also auf der letzten Messe, auch wirklich tolle Neuheiten gezeigt, die jetzt zwar noch nicht da sind, aber die kommen werden. Und eben das machen sie halt auch mit italienischen Designern, oder naja, italienisch ist der Designer nicht, aber in Italien groß geworden. Also kann man auch sagen, ist Adrian Martin, der hat die erste Benelli, die Tornado Trail gemacht, hat dann lange im V Agusta gemacht, ist jetzt selbstständig und hat jetzt auch diese neuen Motomarines, die wir auf der Messe gesehen haben, gemacht. Und da könnte durchaus was rauskommen. Wobei es jetzt halt so ist, die Italiener, also der italienische Markt, nimmt diese Motorräder an. Das sind in Deutschland wird es nicht angenommen. Mag an der am Hubraum liegen. Bislang hat Motomarine 650er. Benelli hat jetzt die größten, sind 800er. Aber in Deutschland, immer wenn ich schaue, also alles, was so aus China kommt oder auch nur ansatzweise,
ja, sie haben halt immer so dieses Image, aber das stimmt. Gerade Benelli hat halt erst jetzt seit ein paar Jahren was halt jenseits von, also ich glaube, das stärkste Modell hat nach wie vor 76 PS. Das ist halt irgendwo, und davor waren es, glaube ich, alles maximal 48 PS. Da bist du natürlich schon mal irgendwo, ja.
Aber wobei die Benelli ist in Italien seit Jahren Marktführer mit TRK 502. Das ist einfach eine Preisfrage. Ne? Die hat am Anfang, als die kam, die hat ein bisschen mehr als 5.000 Euro kostet. Das ist natürlich Angebot.
Wenn du halt einfach dieses Design halt magst, so dieses aufrechte Sitzen, und du hast ein bisschen, ja, es ist ja schon ein bisschen Ducati-ähnlich so auch die ja, erste noch
so
gewesen.
Verschnitt zwischen GS und Multistrada, so ungefähr. Ja. Ne? Aber das ist halt günstig und in Italien wird es als italienische Marke wahrgenommen. Mhm. In Deutschland nicht so. Oder wenn, dann als so italienische Marke unter ferner liefen.
Ja, also, genau, das genau. Aber bei Morini hast du es noch nicht erwähnt, oder? Werden die auch in China dann gefertigt?
Ja, die werden alle in China gefertigt.
Genau, okay.
Also die haben jetzt auch wieder einen mit dem 1200er Motor gezeigt, der jahrelang ist nicht auf dem Markt war, weil der hatte kein ABS und so geht's halt heute inzwischen nicht mehr in Europa. Hat er jetzt und kriegt jetzt ein Euro 5 Plus und dann soll der Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten auch wieder in Europa auf den Markt kommen. Aber wird alles dann in China gefertigt.
Wobei Morini ja auch jetzt echt mit den Reise-Enduros zum Beispiel auch, also die man merkt schon, okay, die hatten jetzt jahrelang, glaube ich, nur 2-3 Modelle vielleicht. Und jetzt kommt halt auch langsam, also die wachsen schon auch.
Ja, das ist ja eben diese Xcape mit dem 1200er Motor und sie haben ja die kleinere Xcape auch noch, aber die kleinere, das ist halt in Deutschland irgendwie nicht so der Bringer. Also da setzt man sie in, ja, hierzulande lieber für KTM oder?
Ja, ich glaube, dass auch diese, da kommen ja noch mehr dazu mit diesen ganzen Händler-Service und
das ist richtig,
die
ja.
ganzen Sachen. Also das ist wahrscheinlich, dauert glaube ich auch einfach, bis man das irgendwie, ja.
Aber kommen wir doch dann nochmal, also ich würde jetzt gerne nochmal auf Fanti kommen.
Ja, hätte ich jetzt.
Eines meiner Lieblingsthemen, also was heißt Lieblingsthemen, aber ich finde das wirklich außergewöhnlich. Die werden gern in Deutschland, ich fürchte, wir haben es auch schon geschrieben, als chinesische Marke, also mit chinesischem Eigentümer gehandelt, was überhaupt nicht stimmt. Also das ist was ganz Spezielles. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmern aus dem Veneto, die sich ein Herz gefasst haben und wieder mal eine alte italienische Marke wiederbelebt haben. Und zwar in diesem Fall im Zusammenspiel mit Yamaha. Also Yamaha hatte in Bologna ein Motorenwerk.
Waren das nicht die Minarelli Einzylinder und sowas?
Genau. Ja. Also Yamaha hatte in Bologna das Minarelli Motorenwerk, das hat ihnen gehört, das haben sie gekauft. Und da hat Fantic dann schon nach der Wiedergründung kleine Motoren produziert. Vor 2 Jahren müsste es gewesen sein, hat Yamaha dann beschlossen, dass sie das Werk eigentlich gern loswerden würden. Und die haben es an Fantic verkauft. Also Fantic produziert seine Motorräder jetzt wirklich rein in Europa. Also entweder zum Teil im Veneto, wo sie ihren Hauptsitz haben, und zum Teil eben in Bologna im Motorenwerk. Und haben mit Yamaha ein Abkommen, dass sie die Offroad-Motoren von Yamaha bekommen. Und sie haben auch den 700er Tenere-Motor bekommen.
Genau, den haben sie doch jetzt seit 2 Jahren. Und davor waren das aber, glaube ich, noch, war das, ich glaube, Zhongsheng.
Die haben, diese, ja genau.
Dieser,
sie haben,
dieser 450er Einzylinder.
Ja, da hatten sie ja keine eigenen Motoren natürlich, wobei sie es gern tun würden. Die sagen halt, sie könnten natürlich selber Motoren entwickeln, aber nicht nur für sich allein. Da müssten andere europäische Hersteller mitmachen oder andere Italiener. Aber das Italiener zusammenarbeiten ist immer schwierig, also von unterschiedlichen Marken. Das klappt nie. Und aber also das ist ein nach wie vor für mich ein wirklich außergewöhnliches Beispiel, wie das funktionieren kann. Das ist eine rein italienische Marke und hat mit China überhaupt nichts zu tun. Also wenn, dann mit Japan. Ja, also Yamaha eben. Und die Zusammenarbeit läuft, was ich höre von Fantic, auch sehr gut. Und man plant auch, da in Zukunft weiter zusammenzuarbeiten. Also ist ein echt schönes Beispiel, wie man auch heutzutage noch rein europäisch produzieren kann und eine neue, eine Marke wiederbeleben kann, ohne dass die Chinesen im Spiel sind. Weil das so, das kennt man ja noch.
Ja. Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das halt auch einfach jedes Mal, also mit jeder Euronorm ist es ja schwieriger, so als echt kleiner Hersteller. Da musst du ja eigentlich fast auf Motoren eben und auf, keine Ahnung, die ganzes, nicht das ganze Chassis, aber so auf sehr viele Komponenten einfach zurückgreifen von schon existierenden oder älteren Modellen, weil du das ja gar nicht mehr, diese Entwicklungskosten, du kannst ja nicht mehr eine eigene Fertigung da aufbauen. Und
das ist schwierig. Ja. Insofern ist es für Fantic jetzt mit Yamaha natürlich ein Glücksfall. Ja. Ne? Und gerade halt auch mit dem 700er Motor, den kennt man, der Tenere, man weiß ja, dass der funktioniert. Ne? Also da hat jetzt keiner Sorge, so, oh Gott, was ist da drin, und wird der auch halten. Wobei diese Zhongsheng-Motoren, die sie vorher hatten, das sind großteils Piaggio-Patente. Also die Piaggio dann in seinen Werken in China baut und da dann natürlich auch wieder als Lizenz kommen die dann wieder nach Europa zurück, auch für andere Hersteller. Also die haben schon auch eine solide technische Basis, aber ist halt was anderes, als wenn du sagst, ja, in Deutschland ist das immer, ich finde das eigentlich ja ganz okay, es ist immer, wenn was aus China kommt, sind wir alle erstmal vorsichtig. Und mir ist dann ein japanischer Motor eigentlich lieber, das muss ich zugeben. Ne?
Ja, das ist halt... Ja, dieses leidige Thema irgendwie und mein, ich bin jetzt auch wieder ein paar Tage auf der F900 XR unterwegs gewesen, auch bekanntermaßen mit dem bei Longin gefertigten Rhein-Twin von BMW. Ja, irgendwo schwingt das immer mit, aber eigentlich muss man sagen, eigentlich ist das halt immer so eine Kopfsache und bei einem, keine Ahnung, in seinem Laptop oder sonst wo schaut man ja auch, da ist ja auch...
Ja. Also beim Handy...
Ja, also ganz konsequent drauf verzichten, dann kannst du auf gar kein Motorrad mehr steigen wahrscheinlich.
Das ja, Das ist richtig. Also irgendwelche Komponenten aus China sind immer drin. Aber mir sind natürlich die Komponenten aus Italien näher. Ist ja logisch, weil ich sitze ja, also ich wohne ja auch im Norditalien, also in der Nähe von Bologna. Zu Ducati sind es 40 Kilometer und in die Zulieferer sitzen da jede Menge, eben Marzocchi, VRM. Die VRM baut Teile auch für MV Agusta, auch für Ducati, Schwingen, solche Sachen. Mhm. Und die sind auch ziemlich gut. Also da gibt es sehr viel.
Ja, ich würd auch langsam wieder zurückkommen wollen, mehr oder weniger zum Anfang. Als du gesagt hast, Industrie damals, konnte keiner Englisch und sowas. Und wie ist es denn jetzt so, das Arbeiten? Oder du hast ja auch gesagt, Ducati ist jetzt bei Audi und sowas. Ducati ist auch nicht mehr so der Underdog, wie er früher mal war. Das hast du mal im Vorgespräch erzählt. Wie hat sich so das für dich geändert jetzt in den letzten 30 Jahren?
Ja, gut 30 Jahren, das klingt ja schon wieder grauenvoll, aber ist halt so. Ja, sorry. Also es hat sich natürlich, allein das Internet ist ja klar und Handy und alles Mögliche, schwer verändert. Es sind allerdings immer noch in der italienischen Industrie viele Leute, die sich freuen, wenn man mit ihnen Italienisch spricht. Also das merke ich dann schon, wenn ich komme und ein Interview mache, antworten die anders, als wenn du ein Interview auf Englisch mit ihnen machst. Also sie werden lockerer und sie erzählen einmal mehr und es endet dann wieder, dass man sich damit gegenseitig erzählt, wie toll doch Italien ist und das Essen und überhaupt alles. Und stimmt ja auch, und dass die Motorräder einfach göttlich schön sind. Nicht alle, aber viele, das muss man einfach auch zugeben. Und die Arbeitsweise hat sich natürlich geändert. So grundsätzlich, aber sagst du, seit dem Chefredakteur braucht Motorrad eigentlich keine Korrespondentin mehr. Das kann man heutzutage eigentlich alles per Internet oder eben mit englisch sprechenden Presseleuten machen. Wenn es dann an die Techniker geht, da gibt es aber dann doch immer noch einige, die mit dem Englischen nicht so fit sind. Mhm. Da komme ich dann doch wieder ins Spiel. Oder wie gesagt, ich bin da jetzt da lang. Ich kann natürlich auf persönliche Beziehungen auch bauen. Und ich kriege natürlich dadurch, dass ich in Italien bin, ganz andere Geschichten mit, als die dann in Deutschland im Internet ankommen. Mhm. Ja. Also das Arbeiten hat sich verändert, aber es macht immer noch Spaß. Und Italien ist einfach, ich muss es einfach immer mal wieder sagen, es ist einfach wirklich ein schönes Land. Es ist chaotisch hin und wieder. Die Bürokratie ist grauenvoll, so machen wir uns in Deutschland gar keinen Begriff. Aber weil immer alle denken, in Italien es geht alles ganz locker und easy, geht's überhaupt nicht. Aber bereut habe ich es nicht, falls das die Frage auch war. Also ich habe da wirklich...
Ja, wäre eine gute Anschlussfrage.
Ich habe da wirklich Spaß gehabt und habe es immer noch. Und du kannst natürlich, ich mache jetzt nicht nur Industrie, ich mache Reisen, ich mache aber vieles Industrie und Motorräder halt, also Fahrberichte oder sowas. Tests geht ja nicht, weil ich vor Ort auch keine Mittel habe, um das zu testen. Ich habe ja keinen Prüfstand und sowas. Aber Fahrberichte kann ich natürlich machen weiterhin. Aber und es bleibt spannend. Es ist nicht mehr ganz so spannend wie früher. Aber das wusste man in dem Moment nicht. Du gerätst rein in so eine spannende Situation und das stellt sich dann erst im Nachhinein raus, dass ich eigentlich die Hochzeit, die Blütezeit der italienischen Motorradindustrie mitgekriegt habe.
Ja, das.
Aber das weiß man immer erst nachher.
Ja, klar.
Und jetzt ist es, also es blüht natürlich weiterhin. Also wir haben ja jetzt gerade die Entwicklung, ist ja ganz frisch, dass KTM jetzt die Mehrheit bei MV Agusta übernommen hat. Und man kann nur hoffen, dass MV Agusta jetzt nach 75 Jahren vielleicht doch auch mal Geld verdient. Also haben sie bisher, glaube ich, nie getan. Und es bleibt spannend. Also es ist auch für mich spannend, ob diese italienischen Marken mit chinesischen Besitzer in Deutschland mal anerkannt werden, ob Fantic, diese rein italienische Marke, sich durchsetzt, was die Piaggio-Gruppe macht. Da gehören ja, damit darüber haben wir gar nicht geredet, zu denen gehören ja zum größten Rollerkonzern Europas, gehören ja auch die Marken Moto Guzzi und Aprilia. Also es ist nach wie vor spannend. Moto Guzzi ist in den letzten Jahren jetzt wirklich mit guten Modellen gekommen, was die in Deutschland auch gefallen.
Ja, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Das hatte ich auch zwischendurch darüber nachgedacht, dass ja Moto Guzzi auch mittlerweile, ja, also früher, ich will jetzt nicht sagen, als Exot galt, aber doch auch immer so ein bisschen, naja, und jetzt, die haben ja auch schon echt einiges Neues.
Ja, sie haben jetzt am Wasser gekühlt,
also Motor, schon auch, ja. Und trotzdem ist es halt immer noch so dieses, die haben halt immer noch ihr Werk in Mandello, so, was so kultig ist, und trotzdem wird dann noch gefertigt. So. Das ist,
ja, die Entwicklung läuft ja komplett bei Aprilia im Veneto. Mhm. Die haben da auch richtig gute Leute. Also Fahrwerke von Aprilia, weiß man, sind eigentlich immer über jeden Zweifel erhaben. Aber die Fertigung läuft nach wie vor in Mandello am Kummersee. Mhm. Und da soll, das Werk soll jetzt auch renoviert werden und das Museum größer und Café und Restaurant. Aber also ich glaube nicht, dass es so eine Art Disneyland für Guzzi-Freunde wird, sondern die Produktion wird da schon bleiben.
Ja. Also das finde ich halt schön an Italien, dass es halt immer noch trotzdem so dieses, es hat einfach diesen italienischen Charme, wenn man es so vielleicht zusammenfassen will. Also ja. Das ist halt immer noch nicht, trotzdem noch nicht so eine klinische Produktion vielleicht, wie es irgendwo anders ist.
Überhaupt nicht. Ja. Wenn die, also dieses, ich weiß nicht, ob du jemals da warst beim Guzzi-Treffen in Mandello.
Nee, noch nicht.
Das ist, ja, da musst du unbedingt mal hin, weil das ist.
Ich kenne nur mal die Fotos vor dem roten Tor. Das kennt man ja.
Es gibt sonst wirklich nirgends, meiner Meinung nach, dass da wirklich, da macht der ganze Ort mit, ne?
Ja.
Also die sind alle Feuer und Flamme, weil es halt also klein ist und weil irgendwie jeder einen in der Familie hat, der schon mal bei Guzzi gearbeitet hat oder jetzt da arbeitet oder beim Zuliefererbetrieb oder wie auch immer. Und da ist der ganze Ort mit dabei und du kommst da hin mit möglichst im Sattel einer Guzzi natürlich und bist sofort, sofort sagen alle, und toll und endlich mal wieder Motorradfahrer auf der Guzzi. Und genau auch das haben wir auch nicht drüber gesprochen, wie Motorradfahrer gesehen werden. Also das ist immer noch ganz anders als in Deutschland. Wir kämpfen in Deutschland ja tatsächlich mit nicht nur mit der deutschen Umwelthilfe, aber auch die Motorräder am liebsten verbieten würden. Mhm. Ja, das wäre ihnen am allerliebsten. Das ist in Italien nach wie vor nicht so. Also klar gibt es gerade in Dolomitenstrecken, wo es nervt, weil die Motorräder zu laut sind oder was. Aber wenn du in Italien, also ich war mal mit dem Motogiro unterwegs, da kommst du auf dein Motorrad in so kleine Käfer irgendwo im Apennin und dann stehen die da alle am Straßenrand und klatschen. Mhm. Und denkst, ja, wer bin ich denn hier? Ist hier der King? Oder, und das ist einfach schön. Also Motorräder gehören in Italien zum Straßenbild,
ja, das stimmt,
zum Leben. Und du fühlst dich eigentlich auch gleich besser, wenn du, also du denkst nicht so, oh Gott, kommt jetzt wieder einer und schimpft oder meckert, dass du da jetzt mit dem Motorrad und vielleicht zu laut oder was auch immer, sondern du fühlst dich da wohl, du fühlst dich willkommen.
Ja, das stimmt.
Als Motorradfahrer. Und das ist
mir auch
wirklich
mal so
was ganz Schönes. Ja. Ne? Also das ist selten worden inzwischen in Mitteleuropa, aber in Italien klappt es nur. Also außer in den Dolomiten, da sollte man vorsichtig sein.
Ja, das ist natürlich zu Spitzenzeiten, sollte man das vielleicht eh vermeiden, da, dass man da nicht im Reisebus in der Spitzkehre vielleicht.
Richtig. Also das ist da nicht ganz so toll. Aber und das, ja, was es halt auch gibt in Italien, ist tolle, tolle Straßen, Kurven ohne Ende, weil Italien ist ja jetzt kein Land, wie wir das aus der deutschen Sicht gern mal sehen, das nur am Meer liegt, sondern wir haben ja den Apennin, der sich durchs ganze Land zieht. Also wir haben erst die Dolomiten und dann den Apennin. Also die Straßen sind überall ziemlich schlecht inzwischen, außer auf Sardinien, da sind sie gut. Aber so viele Kurven wie in Italien gibt es ja sonst kaum irgendwo.
Hast du dann noch als quasi ehemaliger auch unterwegs Redakteurin, hast du da noch so den einen Tipp, aber wahrscheinlich.
Den einen Tipp,
also. Wahrscheinlich gibt es den gar nicht, also wüsste ich jetzt auch nicht.
Doch, also was man eigentlich in Italien immer machen sollte, einfach mal zentral zum Apennin fahren und auf dem entlang nach Süden. Der zieht sich ja wirklich von Nord nach Süd, also von Turin praktisch bis ganz runter. Und nicht auf der, am Meer entlang fahren, weil da sind die Straßen natürlich platt, logischerweise. Also ohne Kurven, sondern immer in der Landesmitte fahren. Das dauert
dann zwar.
Da kann
man sich schwindlig fahren ohne Ende.
Und eine meiner Lieblingsregionen, da gibt's zwei, das sind einmal die Abruzzen mit dem Campo Imperatore, eine Hochebene, die unglaublich schön ist, die Klein Tibet heißt. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstellen.
Vielleicht muss ich mal nachschauen, weil ich bin nämlich tatsächlich auch mal in den Abruzzen auf so einer Hochebene gewesen und die hat mich umgehauen und vielleicht war das genau die.
Das dürfte die gewesen sein.
Da bin ich auch eher zufällig, muss ich zugeben. Ich bin da auch viel, da war ja auch dieses Erdbebengebiet.
Genau,
was immer noch,
das ist in der Nähe von L'Aquila.
Ja, genau. Und das war, glaube ich, da. Aber da war ich auch echt baff so.
Also das ist irre. Ja. Und ja, da kann man eigentlich immer hinfahren. Gerade die Sommerwochenenden ist vielleicht mal ein bisschen mehr los, aber sonst ist da ist nichts. Ne? Und da grasen Pferde, Kühe, alles Mögliche frei. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die da nicht gerade auf der Straße stehen. Aber das ist landschaftlich unglaublich. Und der zweite Tipp von meiner Seite ist Kalabrien. Also Kalabrien ist inzwischen ziemlich entvölkert, die sind viele Kalabresen sind weggezogen, die sind im Norden, aber da gibt's traumhafte Kurvenstraßen und Apulien auf der anderen Seite ist nicht ganz so meins, das ist zu flach, aber Kalabrien ist bergig, wunderbar, du hast Küste und dann geht's gleich in die Berge hoch halt zum Apenninen. Also das ist eigentlich der Tipp für alle, egal wo man ist, wenn man mal die Dolomiten hinter sich hat, immer in den Apennin. Es gibt viele Schlaglöcher, also am besten mit langen Federwegen ankommen. Aber es ist sagenhaft. Und gerade, was halt dann nur der Unterschied zu mir ist, im bergigen Gebiet sind natürlich nicht so viele Touristen.
Ha? Ja, ja, da ist man auch. Und spätestens, wenn man dann zwei Wörter Italienisch kann.
Das braucht man noch gar nicht. Die schleppen dich mit in die Küche, zeigen dir, was sie heute kochen. Und das ist einfach, oder fahren ins Nachbarkaf, wo sie einen kennen, der war schon mal in Deutschland, der kann Deutsch. Also das ist mir alles schon passiert. Ja. Und das ist echt, also jetzt nicht mehr, weil jetzt kann ich ja selber Italienisch, aber ganz am Anfang war das wirklich so.
Ja.
Und das ist eigentlich der Italien-Tipp und nicht immer nur da am Meer entlang.
Ja. Dann ganz vielen Dank, mille grazie, Eva, für deine Zeit.
Non c'è di che?
Ich denke schon, ich muss jetzt, ich habe ja auch mal zwei Semester Italienisch gehabt. Ich muss jetzt, glaube ich, beim nächsten EICMA-Interview muss ich auf jeden Fall versuchen, das auf Italienisch zu machen. Das habe ich jetzt mitgenommen.
Ja.
Dann bin ich mal gespannt, was sie mir dann sagen.
Herren. Es ist wirklich ein bisschen anders. Ne? Aber sie sind dann halt auch wieder so schnell in der Antwort.
Ja, da verstehe ich dann wieder nur die Hälfte. Das ist immer also, das.
Ich greife da gerne unter die Arme, Ferdi.
Nee, ich war, also wirklich, als wir das Thema oder als wir so drüber gesprochen haben, ich glaube, das war sogar auf der EICMA, da haben wir ja, hey, wir müssen nochmal einen Podcast über Italien machen, da dachte ich mir jetzt, ja, wie strukturieren wir das, wie gleisen wir das auf, aber ich glaube, wir haben es jetzt doch
halbwegs,
ganz gut.
Halbwegs.
Genau, und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das genauso und haben jetzt doch nochmal einen tieferen Einblick gekriegt ins Motorradland Italien.
Ja, da gibt's so viel zu erzählen. Also wie du weißt, ich bin ja da immer vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, weil ich einfach in 30 Jahren erlebt man halt auch viel.
Ja.
Aber doch, kleiner Überblick.
Vielleicht kannst du zum Abschluss noch diese eine Anekdote erzählen, die du mir letztens nochmal...
Ah ja, das war...
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, also das war Claudio Castiglione, eben der Ducati-Eigner, später Husqvarna, MV Agusta-Eigner. Der war insofern speziell, der war zwar auch der Eigentümer, hat auch alle seine Angestellten geduzt, aber der war für die jetzt nicht il Signor Presidente, sondern der hieß Signor Claudio. Also alle haben den so angesprochen. Und den habe ich mal, da bin ich, war im Werk und war relativ spät schon. Wahrscheinlich bin ich unterwegs, wurde irgendwo hängen geblieben in irgendeinem Gespräch, keine Ahnung. Und bin eben auf den Werkshof gekommen von Cagiva MV Agusta. Und da habe ich ihn angetroffen im Gespräch mit einem, also eigentlich habe ich erst das Geschrei gehört und das war dann eben Claudio Castiglione mit irgendeinem Lasterfahrer, der da eigentlich die Motorräder gerade wegfahren sollte. Und ich weiß nicht genau, über was sie gestritten haben, aber die haben sich jedenfalls die wüstesten Schimpfwörter an den Kopf geschmissen. Also eher dem Fahrer und der Fahrer ihm genauso. Und das war für italienische Verhältnisse war das wirklich einzigartig, weil das ging nur mit Castiglione, weil die waren dann, also sie haben sich dann irgendwann beruhigt und dann sind sie gemeinsam auf ein Glas Wein gegangen. Ja, das ging wirklich nur mit dem. Der hat seine Angestellten ja immer gut behandelt. Also wie gesagt, der war halt Signor Claudio für die. Und war schon Padre Padrone. Aber man durfte ihn dann auch mal wüst beschimpfen. Also ich selber hatte das mit ihm, wenn ich dann ab und zu was geschrieben habe, was ihm nicht gepasst hat, dann hat er mir angefangen, hat mich echt angebrüllt. Dann habe ich da aufgelegt, ne? Und dann hat er nochmal angerufen, nochmal gebrüllt und dann habe ich gesagt, Claudio, so geht das nicht, ne? Und dann kam zwei Tage später der Blumenstrauß. Also so läuft es in Italien dann auch. Also man braucht schon ein dickes Fell. In gewisser Weise, aber es hat auch seine schönen Seiten. Wann kriegt man in Deutschland schon mal einen Blumenstrauß?
Dann mit dieser schönen Geschichte würde ich mal die Folge beenden. Und nach so einer Folge bin ich auch besonders gespannt auf euer Feedback. Egal, ob ihr jetzt italophil seid oder bisher noch nicht. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an podcast@motorradonline.de. Ich bin sehr gespannt und bis zum nächsten Mal. Danke, Eva.
Ciao.
Ciao.